Sie hören das Gespräch auf NDR Kultur. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Tschechne. Für unseren Gast im Studio braucht es nur vier Begriffe, vier Berufsbezeichnungen und sofort ist wahrscheinlich jedem klar, um wen es sich handelt. Die vier Berufsbezeichnungen: Jurist, Grafiker, Verleger und Plakatkünstler. Na, es ist Klaus Steck. Herzlich willkommen, Herr Steck. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ich grüße Sie.
Herr Steck, am 28. Februar, in wenigen Tagen, werden Sie 80 Jahre alt. Das Wolfgang-Museum in Essen richtet Ihrem Werk eine große Retrospektive aus. Das ist eigentlich eine schöne Gelegenheit, ein bisschen Geburtstag zu feiern, vorzufeiern und auf politisch bewegte Zeiten zurückzublicken. Bevor wir das aber tun, lassen Sie uns doch noch kurz in der Gegenwart verharren. Sie sind 1960 in die SPD eingetreten, betonen auch immer gerne, dass es der 1. April 1960 war. Sind Sie noch drin?
Ja, das ist so die freundliche Frage. Es gibt ja die Steigerungen. Sind Sie noch in der SPD? Und die verschärfte Form ist, sind Sie immer noch in der SPD? Ja, ich bin in der SPD, habe auch nie einen Hehl daraus gemacht, habe das nie versteckt. Im Gegenteil, als mir mal geraten wurde, als ich Referendar wurde, haben mir Wohlmeinende gesagt, also lass mal bloß nicht hören, dass du in der SPD bist. Und ich sage, wieso eigentlich? Und bin dann, ja, wie ich das so mache, offensiv damit umgegangen. Und bei den Vorstellungsgesprächen mit den Richtern oder Staatsanwälten habe ich immer gesagt, mir ist geraten worden, ich solle hier nicht erwähnen, dass ich in der SPD bin. Und er sagt, wieso, wie kommen Sie denn darauf? Und ich habe die besten Zeugnisse bekommen, die wollten mich sehr schnell wieder loswerden, weil sie dachten, wer so schon anfängt hier, wir wollen alles, nur keinen Ärger. Und das war nämlich ganz gut, das Lebensprinzip.
Dem wollen wir uns nicht anlegen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie haben also mit doppelter Bande gespielt sozusagen. Das immer noch übrigens habe ich mir verkniffen, weil ich mir schon vorstellen kann, nach einem Blick auf Ihr Werk, dass es da einige Friktionen mit der SPD gab und dass Sie nicht immer auf einer Linie oder auf der Parteilinie gesegelt sind. Trotzdem darf ich Sie kurz fragen, der Zustand der SPD ist bemerkenswert. Er ist jeden Tag Thema sämtlicher Nachrichtensendungen. Wie Sie diesen Zustand beurteilen?
Naja, schwierig, weil tatsächlich dieser Koalitionsvertrag optimal ist für eine 20%-Partei, die wir ja bei der Wahl nun waren. Und alle anderen Konstellationen sind gescheitert. Und ich finde, die Verhandler haben das Maximum rausgeholt, wenn man mal diesen profanen Ausdruck benutzen darf, was man herausholen kann an Verbesserung für die Menschen. Dafür macht man doch Politik in der Demokratie. Wir stellen uns gern selber immer ein Bein, das ist so. Die Linken neigen dazu, auch erstmal in den eigenen Leuten auch den Gegner zu sehen. Ich habe mal im Scherz gesagt, ich bin ein Leben lang auf der Suche nach der Mikrobe der linken Dummheit, die es gibt. Trotzdem, ich bin immer noch und gerade auch in der SPD, weil ich da Leute getroffen habe, in größerer Zahl, heute wird das schöne Wort nachhaltig immer benutzt, mit denen man für längere Zeit ernsthaft zusammenarbeiten kann. Nicht mal eine tolle Aktion machen und hier mal eine Demo, sondern gestandene Leute, die eine Haltung haben. Das Wort Haltung ist für mich sehr wichtig und da bin ich immer noch ganz gut zufrieden, weil ich in dieser Gruppierung, nennen wir das mal so, Partei, Leute gefunden habe, mit denen ich was zusammen machen kann. Ich wollte Verantwortung auch übernehmen. Und ich gebe ja gern zu, als Sozialdemokrat muss man schon ein bisschen leidensfähig sein. Aber es gibt immer wieder einen neuen Anlauf, den habe ich immer wieder gefunden und habe großartige Menschen da getroffen, die für ihre Überzeugung im KZ gesessen hatten damals, als ich beitrat. Ja, wo gibt's denn sowas?
Also nur wer seine Mitglieder nicht befragt, erspart sich den Ärger, den so eine Mitgliederbefragung mit sich bringt. Das leuchtet ein.
Ja, aber ich bin vorsichtig mit der Befragung. Also ich bin ein entschiedener Gegner der sogenannten direkten Demokratie. Die Väter und die Mütter vor allen Dingen unseres Grundgesetzes haben gute Gründe gehabt, warum sie sich in der Verfassung für die Demokratie entschieden haben, die repräsentative Form der Demokratie. Also wir wählen Leute, damit sie auch entscheiden. Und wenn wir unzufrieden sind, dann können wir nach 4 Jahren oder manchmal nach wenigen Jahren neue, andere wählen. Aber warum wollen denn gerade die ganzen am rechten Rande und am linken Rand, warum wollen die eigentlich immer diese direkte Demokratie, die Volksbefragung, Volksentscheidung? Die haben schon ihre Gründe. Warten Sie mal ab, wenn die mal irgendwann für die Todesstrafe wieder eine Volksbefragung machen. Na, dann gnade uns Gott.
Also die sogenannte Basisdemokratie ist nicht die Steigerung von Demokratie, als die sie uns gerade an vielen Ecken hingestellt wird, sondern was? Ihr Endstadium?
Tja, die entscheidende Form zum Beispiel findet im Gemeinderat statt. Ich habe nicht mal die Zeit, mich annähernd mit den Gemeinderatsbeschlüssen, mit den Sitzungen zu befassen. Dafür wählen wir doch Leute, damit sie das für uns tun. Das Spannende ist doch auch zum Beispiel, das hatte ich als mit dem mal so, ja, als, ich sag mal jetzt, altmodisch wohltuend empfinden, dass sie, wenn sie da 20 Leute auf einem Haufen an einem Tisch sehen, dass es da mindestens 12 verschiedene Meinungen gibt. Und die dann wieder im Kompromiss, der ja die Krönung der Demokratie ist, der Kompromiss, der einigermaßen alle Seiten zufriedenstellt, dass das dann doch immer noch klappt. Und deshalb die Leute, die sich immer nur über die Politiker entweder lustig machen oder sie für alles verantwortlich tun, also zu den Leuten gehöre ich nicht.
Noch ein Stichwort, Martin Schulz. Sie haben sich sehr für ihn eingesetzt, Sie und die Aktion für mehr Demokratie, die Sie vor Jahrzehnten schon ins Leben gerufen haben gesagt, der Mann kann Kanzler. Aber inzwischen sind 2-3 Träume geplatzt und Schulz ist politisch am Ende. Wie sehen Sie das heute? Haben Sie da falsch gelegen? Haben Sie sich getäuscht oder sind Sie getäuscht worden?
Nein, ich stehe nach wie vor zu diesem Mann. Man kann sich doch nicht innerhalb von so kurzer Zeit so, natürlich kann man sich irren, aber ich behaupte nicht, dass wir uns geirrt haben. Der hat mich vor allen Dingen menschlich überzeugt. Das ist für mich Entscheidung. Er hat eine Haltung. Und dass Situationen entstehen, wo man seine Entscheidung auch korrigieren muss. Als Jamaika scheiterte, haben wir doch eine völlig neue Situation gehabt. Und nein, Schulz ist auch gar nicht Vergangenheit. Und dann wäre ich doch auch Vergangenheit. Dann wären doch viele, viele Vergangenheit. Nein, wir stehen auch nicht am Abgrund. Also wenn wir schon hier in einer Diskussion sind im Rundfunk, mein Zorn richtet sich immer mehr gegen die Medien. Nicht, dass die schuld sind, das wäre wieder Quatsch. Das wäre wieder so ein Delegieren. Nein, sondern dass sie uns überhaupt keine Zeit mehr lassen, dem Internet, der Geschwindigkeit des Internets hinterherlaufen, indem sie permanent, wenn irgendjemand etwas sagt, sofort wird es durch die ganze Welt gepustet und leider auch Leute, alle sind da beteiligt, Politiker, dass sie in jedes Mikrofon beißen. Mich hat der Heinrich Böll mal gewarnt, gesagt, pass auf, wenn er mit dem Mikrofon in der Nähe ist, überlege dir sehr gut, ob du wirklich was sagen willst oder ob du nur denkst, du müsstest was sagen, weil du so großartig bist und die ganze Welt auf deine Worte wartet. Neulich hat mich jemand in einem Fernsehinterview gefragt, da war gerade eine Meldung durch die Nachrichten gekommen. Die hatte der Moderator und ich, hatten wir gleichzeitig gehört. Und er wollte von mir eine Stellungnahme dazu haben. Da habe ich gesagt, Moment mal, für mich gilt altmodisch erstmal informieren. Dann den Mund aufmachen, wenn man der Meinung ist, man hat was dazu zu sagen. Nein, ich bin altmodisch auf meine Weise und ich glaube, ich bin ganz gut dabei gefahren. Deshalb mache ich auch Plakate, die alle eine lange Halbwertszeit haben müssen, weil ich sie alle selber finanziere. Ich kommentiere in der Regel keine Tagespolitik. Ich bin auch kein Karikaturist, bewundere die Leute, die von heute auf morgen eine Karikatur für ihre Zeitung machen müssen, nachdem sie eben erst den Tatbestand mitgeteilt bekommen haben, zu denen sie etwas machen sollen.
Wir nähern uns also in einer weit ausholenden Kurve Ihrer Ausstellung, die wir am Anfang angesprochen haben. Der Titel geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Er lautet, typisch Klaus Steck, Sand fürs Getriebe. Und es sind auch ein paar Sandsäcke da zu sehen, damit das alles ganz deutlich wird. Ist das eigentlich der derzeitigen Situation angemessen? Brauchen wir Sand fürs Getriebe oder nicht vielleicht doch manchmal auch ein Ölkännchen?
Nochmal, ich denke in langen Linien. Und der wunderbare Satz meines alten Freundes Peter Rühmkorff lautete, bleib erschütterbar und widersteh. Also diese Ausstellung nochmal verfolgt lange Linien. Sie zeigt meine Arbeit der letzten 50 Jahre. Und sagen wir ruhig das Dilemma, wenn ich die ganzen Plakate so sehe. Unter die meisten könnte man schreiben, nichts ist erledigt. So könnte auch der Titel dieser Ausstellung lauten. Umweltthemen. Über 50 Plakate habe ich dazu gemacht. Auch viele Prozesse riskiert. Mit Greenpeace einmal. Ein Prozess, der dauerte 9 Jahre. Alle reden vom Klima, wir nicht. Da waren abgebildet als Person mit Namen die Vorstandsvorsitzenden von Höchst und Kalichemie, die damals die Hauptproduzenten des FCKWs waren, was die Ozonschicht zerstört. Die sofort geklagt haben, der eine bis zum Bundesverfassungsgericht, der andere bis zum Bundesgerichtshof. Das sagt man so schön und stolz ein bisschen auch. Es ist ein tolles Gefühl, gegen zwei riesige Konzerne einen Prozess zu gewinnen. Das verleiht einem auch wieder Kraft für neue Anstrengungen. Es sind immer Anstrengungen, wo ich denke, ich könnte mit meiner Form der Satire, die ich immer so definiere, die unverschuldet Schwachen gegen den Übermut der Starken zu verteidigen. Das ist mein Job. Und da hat man viel zu tun immer. Und man geht auch riesige Risiken ein. Also das hat mich ein bisschen bei der Ausstellung dann doch rückwirkend erschrocken. In Anführungsstrichen, wie verrückt ich eigentlich war, mich einzulassen mit der Firma Rheinmetall. Wenn die einen Prozess verloren hätten, dann hätten sie eine, was nicht, Kanonenkugel mehr gemacht. Für mich wäre es das Ende der bürgerlichen
Existenz.
Und es geht
um Streitwert von ein paar hunderttausend Millionen.
Es geht immer um sehr hohe Streitwerte. Ich weiß, einer war mal 300.000 Mark, aber bei dem Plakat "Alle reden vom Frieden, wir nicht". Da waren 5 Vorstandsvorsitzenden von der Firma Rheinmetall abgebildet. Die haben alle einzeln geklagt, die Firma noch mal extra. Naja, das gab es ein Vorverfahren juristisch, dann gibt es ein Hauptverfahren. Also das hat mich auch im Trab gehalten, über lange Zeit, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, sie haben gegen David, auch als Goliath, nicht unbedingt eine Chance. Und das nutze ich. Und deshalb, nur nicht, weil ich so ein tolles Kerlchen bin, irgendwie, sondern ich bin ein ganz normaler Bürger, der aber ja, von seiner, vor allen Dingen meiner Mutter, einen Gutteil Zivilcourage geerbt hat. Und deshalb, wenn mich was stört, dann frage ich mich in der Demokratie, das ist ganz wichtig, wie kann ich das ändern? Was könnte mein kleiner Beitrag dazu sein? Und dann stifte ich andere an, man findet immer Leute, die habe ich übrigens in der SPD immer auch in hohem Maße gefunden. Komm, lass uns das mal nicht bloß jammern, klagen, dieses ewige, auch beschimpfen andere. Die Politiker sind immer angeblich alle schuld. Nein, es sind die Leute. Demokratie ist halt eine Verantwortungsgemeinschaft der Bürger, die auch diese Demokratie in hohem Maße nutzen. Und mein Arbeitsgebiet ist nun mal die Verteidigung der Meinungsfreiheit, von der ich selber viel profitiert habe.
Zur Normalität dieses normalen Bürgers vielleicht mal ein Blick auf die Biografie, einen ganz kurzen. Sie sind aufgewachsen in der DDR in Bitterfeld und dann aber gleich nach dem Abitur und alleine mit 18 Jahren in den Westen gegangen. Das ist ein großer Schritt. 18 Jahre alt und dann nicht nur die Heimat verlassen, sondern gleich ein ganzes System verlassen. Wie kam das?
Naja, ich hatte sehr schnell festgestellt, dann endgültig, dass ich in der DDR keine Chance habe, zum Beispiel um studieren zu können. Ich hatte mich für Architektur unter anderem beworben und da hatte ich das Glück, wenn man so will, im Nebenraum zu sitzen, als diese Kommission, die einen da prüfte, so eine Aufnahmeprüfung machte, meine gesellschaftliche Beurteilung vorlas. Und die war so verheerend, dass ich sagte, da brauche ich gar nicht mehr reingehen. Dann habe ich aber so, wie ich nur wieder bin, gedacht, doch, jetzt gehe ich gerade da rein und rede aber so, wie ich meine Fragen für mich gern beantworte. Nicht, was von mir erwartet. Wir wussten doch alle, was man offiziell sagen soll und das, was man selber dachte. Und das war hier wie schizophren eigentlich. Und bin dann zurückgefahren. Damals packte man sein Köfferchen, stieg in den Zug und kam in den Westen. Und kam unter die Westler. Und ich merkte, ich habe die erstmal gar nicht verstanden. Ich habe etwa 2 Jahre gebraucht, um mitzukriegen, wie der Westen tickt. Deshalb habe ich auch große Empathie mit den Flüchtlingen, die da zu uns kommen. Die kommen doch in ein völlig anderes System. Wer aus Afrika kommt, der sein Leben riskiert. Wir mussten damals nicht das Leben riskieren, das war vor der Mauer. Die ihr Leben riskieren, viel genug das Leben lassen im Mittelmeer. Das ist eher das Tote Meer inzwischen, das Mittelmeer. Und wie wir da, die wir uns so christlich toll definieren, wie wir doch damit umgehen. Trotzdem gibt es wunderbare Leute, die sich auch herausgestellt haben in dieser müden Merkel-Gesellschaft, die sediert ist. Die sagen, nein, die das Willkommen ernst genommen haben.
Also ich gebe mich jetzt nicht der Illusion hin, dass wir alle Widersprüche oder alle Kontraste in ihrer Biografie ausleuchten können. Aber ein paar Dinge sind doch da, die sehr auffallen. Sie wollten Künstler werden, als Sie immer in der DDR waren und kommen nach Heidelberg und studieren Jura. Das ist einartig.
Da merkt man, ich komme aus einem relativ kleinbürgerlichen Milieu. Meine Mutter hat ein kleines Kunstgewerbegeschäft, also galt dann in der DDR als Mittelstand schon. Und Kunst war das einzige Fach in der DDR, wo relative Freiheit damals herrschte. Wollte immer Kunst werden und war aber jetzt noch kleinbürgerlich befangen. Eltern sagten immer, du wirst doch wohl einen richtigen Beruf erlernen. Und dann habe ich mich tatsächlich in der Uni umgesehen, in welchem Studium braucht man die längste Zeit, um Examen machen zu müssen. Und das war damals Jura. 5 Jahre, habe ich gedacht. Nach 5 Jahre, 10 Semester. Also wenn du da fleißig bist, dann brauchst du sicher das Examen nicht machen. Dann kannst du als Künstler irgendwie doch einigermaßen überleben. Nichts war's. Dann 3,5 Jahre noch Referendardienst. Da habe ich gedacht, aber das Assessorexamen, das bleibt dir sicher erspart. Von wegen, war auch nichts. Und ja, habe mich dann als Rechtsanwalt zulassen. Und habe das auch nie bereut übrigens.
Ich habe das Jurastudium. Ich kenne die Geschichte und sie ist hübsch. Aber ehrlich gesagt, ich glaube sie Ihnen nicht. Sie haben nicht Jura studiert, weil so schön lange Zeit Sicherheit an der Uni versprochen.
Das war der Ansatz.
Sie sind fertiger Jurist. Sie haben das erste und das zweite Staatsexamen gemacht. Sie sind als Rechtsanwalt zugelassen. Sie sind heute noch Rechtsanwalt. Sie können mir nicht sagen, dass Sie Jura nur studiert haben, um irgendwo einen Parkplatz an der Uni zu finden.
Nein, um Zeit zu gewinnen. Und nochmal, ob Sie mir das glauben oder nicht, das ist mir jetzt, sagen wir mal ironisch gesagt, herzlich egal. Sie befragen mich, ich sage es Ihnen, wie es war. Ich hatte gehofft, in der langen Zeit des Studiums, was ich ja ernsthaft auch betrieben habe, nebenbei eben mich so weit als Künstler entwickeln zu können, dass ich nicht Jurist werden hätte müssen. Das war mein Ansatz. Und der hat sich als Irrtum herausgestellt. Ich musste eben das erste und das zweite Examen machen, weil es nicht gelangt hatte, als Künstler zu überleben. Und dann habe ich auch gedacht, ja, das war auch danach dann nicht besonders einfach, habe dann den Verlag gegründet. Da habe ich gesagt, ich muss andere Künstler mit in mein Programm aufnehmen. Beuys zum Beispiel. Mhm. Der erste war Horst Antes, der mir geholfen hat. Wolf Vostell, wie sie alle heißen. Weil ich war entweder zu feige oder zu stolz, mit der Mappe unter den Arm herumzulaufen, von Galerie zu Galerie und zu fragen, wollen Sie nicht meine Sachen ausstellen? Das konnte ich nicht. Und deshalb, ich gehöre zu dieser Generation dann auch der Selbstverleger. Also die dann den freien Kunstmarkt entwickelt haben, jenseits des Kommerzkunstmarktes. Dieser exklusive Kunstmarkt, den wollten wir immer auflösen. Und deshalb changiert meine Arbeit auch immer zwischen Kunst und Politik. Also wenn die Leute auch fragen, was ist es denn nur? Ist das nur Kunst, was ich da mache? Oder ist es nur Politik? Dann sage ich, es ist beides. Ich bin mit meiner Arbeit angesiedelt in so einer Art Niemandsland. Wie wird man wahrgenommen? Das war doch immer die große Frage. Wie schafft man Öffentlichkeit? Wie finanziert man das Ganze? Und wie schafft man Öffentlichkeit? Und der erste Test, den ich damals begonnen habe mit meinem Freund Steidel zusammen, der Drucker war.
Aus Göttingen?
Aus Göttingen. Da sage ich, Gerd, sag mal, Litfaßsäulen, kann man die eigentlich mieten? Das wusste ich nicht. Ich wusste es nicht. Da sagte ich, ja, das kann man machen, das ist nicht billig. Und dann haben wir uns ein Ereignis gesucht, zum Beispiel das große Dürer-Jubiläum in Nürnberg. Und da habe ich gesagt, das wäre doch ein ideales Testgelände für das Plakat, was ich damals gerade noch als Grafik gemacht hatte. Dürer-Mutterporträt mit dem schönen Zusatz, würden Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten? Also das wirbt ja nicht für ein Produkt, dieses Plakat, für keine Veranstaltung.
Ein Knaller damals, sondern eine Sensation.
Es stellt eine Frage, die bis heute aktuell ist. Die Mietfrage ist doch aktuell wie nie. Und dann haben wir die Hälfte, konnten wir uns gerade leisten, aber jetzt nicht als Kunstaktion, sondern anonym das gemacht. Und zu sehen, sehen die Leute das überhaupt? Weil das was anderes ist.
Es ist ja nicht nur die Mietfrage. Es ist ja noch viel mehr anderes in diesem Plakat zusammengefasst. Diese Frau ist eine uralte Frau. Sie sieht nicht besonders sympathisch aus. Also es geht auch um Ausgrenzung, es geht auch um Armut. Das Plakat 1971 war damals eine Sensation und ist heute mindestens genauso aktuell, wie es damals war.
So ist es, ja.
Ist das nicht manchmal bedrückend zu sehen, dass bei aller Plakatkleberei sich so wenig ändert?
Also diese Ausstellung belegt das ja alles. Und deshalb nochmal, nichts ist erledigt für die meisten Sachen. Wenn Personen drauf sind, also Herrn Jenninger gibt es nicht mehr, Herrn Strauß gibt es nicht mehr, Herrn Drecker gibt es nicht mehr. Das ist nicht das Thema, aber die die Themen, die ich immer angepackt habe, von denen ich glaubte, dass es nicht nur um meine eigene Befindlichkeit geht. Nochmal, ich ärgere mich nicht über irgendwas nur, sondern ich versuche, ja, einen allgemeingültigen Ausdruck für eine Situation in Bildform zu finden. Ein Bild hat eine ganz andere Energie und Kraft, das weiß man. Also
aber der Slogan
auch eine andere Verantwortung.
Bleibt hängen. Deutsche Arbeiter, die ja. SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen. Das kennt jeder.
Das ist bis heute das bekannteste Plakat. Eine riesige Auflage damals von 70.000. Und ja, ich will doch, von Käthe Kolbe, es gibt den wunderbaren Satz, ich will wirken in dieser Zeit. Also wenn etwas auf mich auch zutrifft, dann das. Bis heute, und das ist nicht erledigt mit den 60er Jahren, gar nicht 70er oder 80er Jahren, sondern mein letztes Plakat, vor kurzem entstanden, alle reden von Steuern, wir nicht. Und dann sind da die Namen genannt, IKEA und Starbucks und Google und wie sie alle heißen, die sich vor der Gemeinschaftsarbeit, das sind nämlich Steuern, drücken. Das sind meine, ich sag mal fast meine Kunden, meine Gegner. Und ich bin Gott sei Dank jetzt auf eine Position erreicht, wo ich glaube, die Leute sich mehrfach überlegen, ob sie mich verklagen wollen oder nicht, weil ich eben bisher so gut wie alles gewonnen habe und immer auch gute Richter gefunden habe, die Meinungsfreiheit sehr ernst nehmen. Und die Meinungsfreiheit muss permanent verteidigt werden. Der öffentliche Rundfunk. Ich weiß nicht, wie das da dann in der Schweiz, wie die Leute argumentiert haben.
Wo sie den abschaffen wollen.
Die den öffentlichen Rundfunk abschaffen wollen, wäre eine Katastrophe. Wir brauchen verlässliche Informationen. Demokratie lebt, Wahlen leben von der möglichst umfangreichen, verlässlichen Information. Und wehe dem, die gibt es nicht mehr.
Einen Satz haben Sie gesagt, der hat mich wirklich gewundert. Sie haben mal gesagt, wir im Westen leben in einem großartigen System.
Ja.
Sehen Sie das immer noch so?
Ich bin bei aller Kritik, die ich habe. Und ich formuliere das ja aus einer Position heraus, dass ich das, sprechen wir mal vom demokratischen System, weil ich das für verteidigungswert halte. Das verstehen manche Leute nicht sofort. Dass wir doch ein relativ freies Land sind. Und jetzt es aber Leute gibt, die natürlich dieses freie System als Auftrag zur Zerstörung empfinden. Also diese ganzen Islamisten, wie sie alles da in ihrem Wahn überhaupt, ich bin gegen jeden religiösen Wahn, betrachte ich eines, den Wahnvorstellungen mit den schlimmsten, weil sie ja eigentlich nicht erreichbar sind. Also wer glaubt, durch eine sich selber in die Luft zu sprengen, ins Himmelreich zu kommen, der ist wieder völlig verrückt.
Für einen Mann, der sich Aufklärung auf die Fahnen geschrieben hat.
Für einen Mann der Aufklärung ist das natürlich die absolute Katastrophe. Und ja, wir sind relativ hilflos dem im Augenblick ausgesetzt. Demokratie ist immer bedroht. Und das ist eine ständige Aufgabe. Es gibt einen wunderbaren Satz von Karl Valentin. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Das Gleiche kann man von Demokratie sagen. Sie macht viel Arbeit. Und sie ist auch nicht immer lustvolle Arbeit. Und was ist denn, sagen wir mal, wenn ein Gemeinderat sich um etwas streitet, um eine Straße oder was, und sie haben dann nach stundenlanger Diskussion endlich einen Kompromiss, der dann von anderen wieder denunziert wird, einen Kompromiss gefunden, der allen einigermaßen gerecht wird. Was ist denn daran aufregend? Für einen 17-Jährigen, der sagt, das soll Demokratie sein. Und ein bisschen nutzen das schon auch diese AfD-Leute, die wir da jetzt am rechten Rand sammeln. Und so der Mann mit der Hundekrawatte, der weiß, was der tut irgendwie. Das ist nicht ein Benachteiligter irgendwie, sondern der genießt, jetzt sind wir bei einem wichtigen Thema, seine Lebensrestaufmerksamkeit. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsdemokratie, wo jeder, ich will nicht sagen, da lechzt, aber der gern wahrgenommen werden will öffentlich und die absurdesten Sachen machen. Diese ganzen Typen nochmal von der AfD kenne ich alle aus den Talkshows. Und da werden die absurdesten Dinge behauptet. Alles, was war von Storch, ich kenne sogar die Namen inzwischen alle. Wenn sie irgendwas hinauspustet, das ihrem etwas wirren Hirn, das hören wir abends in der Tagesschau. Warum eigentlich? Wieso müssen eigentlich diese Leute, die die Demokratie nicht mögen, die sie ja am liebsten abschaffen wollen, wieso müssen die diese breite Sendezeit bekommen, die andere, die wirklich was Tolles machen, nicht bekommen irgendwie. Warum müssen die Leute in den Talkshows immer rumsitzen? Und das ist ja auch so eine Persönlichkeitswascherei. Ich muss selber, war ich öfter dabei, muss ich gestehen. Ich muss mich dafür nochmal entschuldigen irgendwann. Es gibt auch immer den, der was Tolles sagt irgendwie, der was für die Gemeinschaft tut. Und dann gibt es daneben einer, der nur ja, eine Figur ist, über die man sich gar nicht aufregen soll. Damit Spannung herrscht. Mir wurde immer gesagt, bringen Sie Leben da rein am Anfang. Und wenn das alles vorbei war, dann war die erste Frage, wie hoch war die Quote? Das ist Talkshow.
Regen Sie sich weiter auf.
Ja, das ist doch wunderbar. Also noch aufregend. Aber nochmal, ich bin zornig. Von Altersweisheit, das entscheiden andere. Altersweise, glaube ich, bin ich noch nicht geworden. Aber es ist doch, ja, eine großartige Möglichkeit, die wir alle haben, in der Demokratie unsere Meinung erstmal sagen zu können, nicht den anderen beleidigen. Ich habe auch nie provoziert um des Provozierens willen, dass viele Leute manche Dinge als Provokation angesehen haben. Gut, das ist deren Sache. Aber die Empfindsamkeiten und Empfindlichkeiten der Menschen sind auch ganz verschieden. Also wenn ich nur Satire gemacht hätte für die ganz Empfindsamen, na dann würden wir hier nicht sitzen.
Zorn ist das Privileg eines jungen 80-Jährigen. Das war der Jurist, Verleger und Plakatkünstler Klaus Steeck im Gespräch auf NDR Kultur. Und weil Steeck sehen mindestens genauso wertvoll ist wie Steeck hören, verweise ich nochmal auf die Ausstellung im Folkwang Museum Essen. Sie trägt den schönen Titel Sand fürs Getriebe und läuft bis zum 8. April. Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Ihnen, Klaus Steeck, und einen schönen Tag.